Abedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Weltmeisterschaft der Frauen steht an und wir wollen natürlich vorausblicken auf das Turnier. Wer sind die großen Favoriten? Was ist möglich für die deutsche Mannschaft? Und wir werden auch ein kleines Interview mit Laura Kluge hören, das Bernd Schwickerath geführt hat. Der ist auch mit dabei. Servus.
Einen wunderschönen, Herr Fetzer.
WM der Frauen, los geht's für Deutschland am Mittwoch um 11 Uhr mit dem Auftaktspiel gegen Schweden. Gleich ein richtungsweisendes Spiel. 24. Weltmeisterschaft, die gibt's ja bei den Frauen seit 1990. Weltmeister bis jetzt, 13 Mal Kanada, 10 Mal USA. Heißt also 23 Endspiele, 22 Mal hieß das Finale Kanada gegen die USA. Einmal hat sich da 2019 Finnland reingemogelt oder reingespielt,
muss man sagen. Und wurde betrogen.
Und wurde betrogen, genau. Ja, wurde ganz klar betrogen. Also da hatte Finnland schon das Siegtor geschossen in der Verlängerung, in der regulären Spielzeit. In der Verlängerung, genau. In der Verlängerung, genau. Ja. Das wurde dann zurückgenommen, weil es eine angebliche Torwartbehinderung gab. Sehr umstrittener Call. Am Ende setzten sich dann die USA durch. Aber es ist natürlich klar, Kanada, USA, die dominieren diese Weltmeisterschaften. Ja, und jetzt ist die große Frage, ist vielleicht dieses Jahr auch durch die PWHL, Finnland, Tschechien vor allem stärker geworden? Gibt es so eine Mannschaft, die die beiden ärgern kann? Und welche Rolle spielt auch Deutschland? Letztes Jahr ja Fünfter, beinahe. Am Ende waren sie Sechster, also beinahe haben sie die Schweiz geschlagen im Spiel um Platz 5.
Und dieses Jahr, Jeff McLeod hat von der Medaille gesprochen. Das kam bei Christian Kühners nicht ganz so gut an, muss man sagen. Er hat das genau andersrum gesagt, aber warten wir mal ab. Also, wir haben uns das so überlegt. Wir reden über natürlich die deutsche Mannschaft ein bisschen länger, unter anderem auch mit Laura Kluge. Und sonst machen wir einen Schnelldurchlauf die anderen Teams. Und beginnen wir aber mit der deutschen Mannschaft. Wir haben immer so ein paar Kategorien aufgeschrieben. Und ich beginne mal damit. Weltranglistenplatz 9 Deutschland aktuell. WM-Medaille, da steht leider in allen drei Kategorien die 0. Aber vergangenes Jahr war Deutschland immerhin auf Platz 6, was ja absolut deren Wert ist. Und wir haben noch die Kategorie PWHL-Spielerinnen und wollen mal so gucken, wo kommen denn so die Spielerinnen her, die da mit sind. Und bei Deutschland sind es 2 und dafür spielt aber noch eine in Schweden.
Mit Emily Nix und die beiden in der PWHL sind Sandra Abstreiter und eben Laura Kluge. Seit Februar nach der Olympia-Qualifikation und da muss man bei Deutschland halt eben sagen, also Medaille anzusprechen, das ist, glaube ich, eher verkörpert eher dieses neue Selbstbewusstsein, was Deutschland ausstrahlen will, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei der Frauennationalmannschaft jetzt. Ich finde es auch gar nicht verkehrt, das zu sagen. Es wird halt ein sehr, 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 sehr weiter Weg, eine Medaille zu holen. Aber sie haben sich jetzt letzte Weltmeisterschaft sehr souverän fürs Viertelfinale qualifiziert und das ist ja dann gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Sind Gruppensieger geworden, haben alle 4 Spiele in der Gruppe gewonnen, auch Schweden geschlagen. So wahrscheinlich der größte Gegner auch in diesem Jahr im Kampf um Platz 1. Und dann im Viertelfinale nur 0-1 verloren gegen Tschechien. Ja, und wenn du halt das Viertelfinale gewinnst, im Halbfinale stehst, dann spielst du ja, dann ist es die Medal Round, wie sie in Nordamerika so schön sagen, und dann spielst du im Medaillen. Also unterm Strich, wenn man es runterbricht, ist es ein Sieg in einem großen Spiel, nämlich im Viertelfinale, und du hast deine Chance auf eine Medaille. Insofern ist es auch nicht verboten, dieses Wort in den Mund zu nehmen.
Nee, ganz im Gegenteil. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich sage, wir hätten gerne eine Medaille oder eine Medaille ist unser Ziel und unser Anspruch. Also ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, vergangenes Jahr waren wir einen Sieg von dieser Medaillenrunde entfernt und dieses Jahr wollen wir diesen Sieg holen. Wir wollen quasi den nächsten Schritt gehen. Finde ich völlig legitim. Das heißt ja nicht, wenn dieser Schritt dann nicht funktioniert, dass man irgendwie sagt, oh Gott, das Turnier war eine Katastrophe, unser ganzer Weg ist der falsche, wir müssen die alles auf links drehen. Nee, im Gegenteil. Es ist eigentlich eher ein Ausdruck davon, dass der Weg, der halt seit Jahrzehnten nicht gut war, so langsam mal in eine vernünftige Richtung geht. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, was da wirklich auf dem Eis passiert ist. Wir reden über Ronja Jeneke, die jetzt da so eine Art Sportdirektorin-Position einnimmt im DEB. Also da passiert ja schon was. Ne? Und klar, wir haben oft drüber gesprochen, gibt auch strukturell sehr viele Sachen, an denen gearbeitet werden muss, aber so langsam entwickelt es sich mal in die halbwegs richtige Richtung. Dass noch sehr viele Schritte zu gehen sein müssen, dass Deutschland irgendwann mal dahin kommt, wo es vielleicht hin will, auch mit dem Frauenprogramm, steht natürlich völlig außer Frage.
Es gibt nur ein Problem beim Weg in Richtung Medaille. Das ist halt noch einmal der Modus zum letzten Mal in diesem Jahr. Also eine stärkere Gruppe A mit den Top 5 der Weltrangliste, eine schwächere in Anführungsstrichen Gruppe B, die fünf Mannschaften der Gruppe A.
Ich kann es auch weglassen,
genau.
Ehrlich gesagt.
Ja, nein, aber also jetzt, wenn wir halt sagen, okay, Schweden, Deutschland klopfen da zumindest an. Also insgesamt ist die Gruppe natürlich stärker, aber die Frage ist halt, musst du eine stärkere und eine schwächere Gruppe machen? Und das ist jetzt eben in diesem Jahr zum letzten Mal der Fall. Das heißt aber auch, dass alle fünf aus der Gruppe A automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert sind. Das heißt, dass sich nur drei aus der Gruppe B fürs Viertelfinale qualifizieren. Und das heißt halt, dass der Gruppenzweite und der Gruppendritte aus der Gruppe B ziemlich sicher im Viertelfinale gegen Kanada oder die USA spielt. Und dann kann es halt schon vorbei sein mit dem Traum von der Medaille. Oder ist es mit an sicher in Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorbei mit der Medaille? Insofern musst du eigentlich für dieses Ziel Medaille schon mal den Gruppensieg holen in der Gruppe B.
Absolut. Also für alle, die sonst die WM der Frauen nicht so verfolgt haben, das liegt natürlich daran, damit die USA und Kanada auch in der Hauptrunde, in der Vorrunde, auch schon ein Spiel gegeneinander haben und das marketingmäßig ausgeschlachtet werden kann, damit halt nicht quasi die beiden Top-Nationen relativ langweilige anderthalb, zwei Wochen erleben, alles irgendwie mit 8-9 Toren Vorsprung gewinnen und dann ein großes Spiel im Finale haben. Nein, es soll natürlich in der Vorrunde schon ein absolutes Highlight-Duell geben und aus deren Sicht kann man das auch verstehen. Aber wie wir auch schon mal gesagt haben oder wie auch Christian Künast im Call letztens gesagt hat, es kann nicht sein, dass zwei Nationen hier alles bestimmen. Also ist es gut, dass diese Regel jetzt endlich geändert wird.
So ist es. Und bin dann sehr gespannt in den nächsten Jahren, ob nicht mal Tschechien, Finnland, vielleicht auch Schweden, Deutschland, eben Kanada und die USA zumindest in der Gruppenphase ärgern und fordern und dann alle merken, okay, war vielleicht dann doch tatsächlich der richtige Schritt auch aus Sicht von Kanada und den USA, die höchstwahrscheinlich eben in der Gruppenphase gegeneinander spielen und dann noch einmal im letzten Spiel des Turniers, nämlich im Finale.
Ja, aber schauen wir jetzt mal auf die deutsche Mannschaft. Also natürlich haben wir schon über die beiden PWHL-Spielerinnen gesprochen. Das sind natürlich die größten Namen, aber Emily Nix spielt in Schweden. Es gibt Spielerinnen, die drüben in Nordamerika zumindest im College spielen. Die Welke-Zwillinge, Nina Jupp-Smith und sowas. Also da gibt es schon einige. Also es ist schon ein bisschen breiter. Wobei man sagen muss, es ist auch nicht, als wäre das früher nie so gewesen. Also es gab immer schon Spielerinnen, die im College waren. Es gab immer schon Spielerinnen, die im Ausland gespielt haben, vor allen Dingen in Schweden. Aber jetzt sind es halt mehr geworden und ich glaube, man kann auch sagen, dass die deutsche Liga auch einen Schritt gemacht hat, oder?
Ja, würde ich schon sagen, zumindest an der Spitze. Und die letzten Jahre war es dann schon so, dass dann ja ab den Playoffs das auch richtig interessant wurde. Und es gab zumindest mal zwei, drei, vier Mannschaften vielleicht, die realistische Chancen hatten, auch ins Finale zu kommen. Es ist dann schon immer so gewesen. Es war eigentlich von Anfang an der Saison klar, wer das Finale dann spielt. Ja, die letzten Jahre war es dann Memmingen-Ingolstadt, Langwas-Planegg, das so die beste Mannschaft ist. Jetzt in dem Jahr war es klar, okay, Memmingen gegen Budapest, die ja da waren, aus Ungarn, die mitgespielt haben in der DFL. Sehr wahrscheinlich das Finale war es dann auch so. Ich würde trotzdem auch bei den College-Spielerinnen nochmal, um darauf zurückzukommen, sagen, es ist jetzt schon eine andere Situation, oder? Weil damals war das so, okay, du gehst ans College und weißt dann, du machst halt da dein Studium, machst deinen Abschluss und kommst dann sehr wahrscheinlich zurück und kannst dann da noch weiter Eishockey spielen, aber arbeitest eigentlich. Genau, ne? Ja, arbeitest eigentlich parallel mit diesem Abschluss. Und jetzt spielst du am College und weißt, okay, wenn ich richtig gut bin am College, dann habe ich eine Chance, gedraftet zu werden in die PWHL. Insofern ist dann schon logisch die Ausbildung ähnlich, würde ich sagen, am College. Auch ganz cool übrigens da natürlich dann wieder Thema Gleichberechtigung. Ne? Da ist es klar, am College, da müssen die Frauen die gleichen Bedingungen bekommen wie die Männer. Ja, das ist Teil der Ausbildung und der Bildung. Insofern haben die da die gleichen Bedingungen, die gleiche Infrastruktur, die gleichen Trainingszeiten wie die Männer. Aber eben nochmal mit der Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt meine Vorbereitung, vielleicht sogar auf eine Profikarriere dann in der PWHL.
Genau, und allein, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, natürlich irgendwo mit dem Sport Geld zu verdienen, macht, glaube ich, was mit den Spielerinnen, sei es schon für die ganz Kleinen, die jetzt natürlich dann so richtige Stars erleben und sagen, so möchte ich auch mal werden. Aber das lässt vielleicht auch die eine oder andere Spielerin, die nur noch ein paar Schritte davon weg ist, ganz anders auf ihren Sport gucken und auf ihre Lebensplanung gucken. Weil vorher, wie du richtig sagst, war es halt so, naja, gucken wir mal nach dem College, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und jetzt weiß man es natürlich auch nicht, aber man hat zumindest die theoretische Chance, in eine Art NHL für Frauen zu kommen und da Geld zu verdienen. Man kann aber auch mittlerweile sogar in Schweden Geld verdienen und künftig auch in der Schweiz. Und klar, es gibt ja auch ein paar Bundeswehrplätze in Deutschland. Also es ist nicht so, als wäre die PWHL die einzige Möglichkeit, damit man seinen Sport professioneller ausüben kann. Aber es macht die Sache natürlich schon ein bisschen entspannter. Und da haben wir auch mit Laura Kluge drüber gesprochen, die ja dieses Jahr den Weg in die PWHL genommen hat. Und wir können ja mal hören, was die so sagt. Fangen wir mal mit dem Testspielsieg gegen die Schweiz an. Merkt ihr, dass ihr einen Schritt gemacht habt im Vergleich zur letzten Saison oder zu den letzten Monaten?
Ja, also ich glaube, das haben wir schon bei der Olympia-Quali natürlich gemerkt. Und ich glaube, jetzt das Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz war einfach nur der nächste Schritt und gibt uns natürlich sehr viel Selbstbewusstsein für die WM.
Wie war es denn für dich? Wie waren so deine ersten Monate drüben in Amerika, in der PWHA?
Sehr aufregend. Ist immer noch sehr aufregend alles. Also ich glaube, jeder Tag ist immer noch so, passiert noch so viel Neues, dass ich noch gar nicht so wirklich angekommen bin. Also auch nach den paar Wochen jetzt ist immer noch unglaublich viel, was passiert, was komplett neu für mich ist. Wir sind viel unterwegs. Also ich glaube, ich war jetzt auch mehr unterwegs in irgendwelchen anderen Städten, als ich tatsächlich in Toronto war. Deswegen ist es einfach, also mich freut es sehr, dass es geklappt hat, die Saison noch rüberzugehen.
Sind denn die Reisen so der größte Unterschied oder was ist es?
Boah, also eigentlich ist alles ist anders. Also von Reisen bis natürlich im Spiel die Schnelligkeit und das Körperspielen, die Zuschauer, einfach die Professionalität der Liga. Also eigentlich ist alles komplett anders.
Das ist wirklich eine andere Welt als hier, ne? Wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall.
War es denn eigentlich schwierig für dich, diese Sicherheit der Bundeswehr gegen die PWHL zu tauschen? Oder was hat letztlich so den Ausschlag gegeben, dass du jetzt doch rübergegangen bist?
Letztendlich, ich habe ja im November gesehen, wie es abläuft und wie professionell das alles ist. Und hätte nie gedacht, dass ich ein Angebot bekomme. Deswegen war für mich eigentlich klar, wenn ich das mit der Bundeswehr irgendwie geregelt bekomme, dass ich die Möglichkeit wahrnehmen werde und rübergehen werde, weil wer weiß, ob und wann ich nochmal so eine Möglichkeit bekomme. Und deswegen war das für mich eigentlich außer Frage, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
Also war es so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, ja, für dich?
Ja, definitiv. Also ich hoffe natürlich nicht, dass es Once-in-a-Lifetime ist, sondern dass das natürlich nach der Saison noch weitergeht, dann die nächsten Jahre. Aber ich glaube, einfach jetzt die Möglichkeit zu haben, das diese Saison schon mitzunehmen und die Erfahrung zu sammeln und dann im Sommer nochmal sich, ja, auf die Kleinigkeiten zu fokussieren, weil man jetzt weiß, was man anders machen muss oder woran man noch viel mehr arbeiten kann, um dann einfach nächstes Jahr noch mehr angreifen zu können, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich die jetzt doch machen darf.
Ja. Was sind denn diese Kleinigkeiten, wo du merkst, dass du noch ein bisschen vielleicht Rückstand hast oder noch aufholen musst?
Ja, also das geht eigentlich schon bei der Athletik los. Also ich würde mich jetzt selber nicht als unathletischen Mensch bezeichnen, aber es ist natürlich unfassbar, was für Kraftwerte die da drüben dann doch ja einfach umsetzen können. Da bin ich halt noch weit von entfernt. Ich muss jetzt auch sagen, dass das jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist, sondern dann doch eher vielleicht so Ausdauer und sowas. Aber auch da sind viele einfach sehr, sehr weit und das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich mich im Sommer schon nochmal deutlich verbessern möchte, um dann nächste Saison noch weiter mich entwickeln zu können einfach.
Aber das traust du ja durchaus zu, weil ich meine, du bist jetzt nicht mehr 20, aber traust du ja durchaus zu, da nochmal richtig Schritte zu machen, ja?
Auf jeden Fall.
Okay. Deine Rolle ist natürlich eine ganz andere als in Memmingen oder Berlin vorher, ne? Wie geht man damit um, dass man eben nicht mehr erste Reihe 20 Minuten oder noch mehr Überzahl spielt, sondern dann in den hinteren Reihen und manchmal wirklich nur ein paar Minuten am Abend?
Ja, also im Endeffekt wusste ich, worauf ich mich einlasse, wenn ich nach Amerika gehe. Also mir war bewusst, dass ich da jetzt nicht, wie du schon sagst, erste Reihe sein werde und 20 Minuten Eiszeit bekomme. Und wenn man sich den Kader anguckt, dann kann man sich, glaube ich, auch sehr gut selber einschätzen und vorstellen, wo man ungefähr enden wird im Lineup. Aber wie ich schon gesagt habe, ich lerne jeden Tag so unfassbar viel im Training von anderen Mitspielern und dann auch von der Eiszeit, die ich bekomme, dass ich einfach ja froh bin, jeden Tag ins Stadion gehen zu können, neue Sachen zu lernen. Also unabhängig von der Eiszeit, die ich jetzt tatsächlich bekomme, freue ich mich einfach, so viele neue Sachen lernen zu können, weil das schon auf so einem hohen Niveau ist. Ich glaube, dahingehend hätte ich mich in Deutschland jetzt nicht mehr so viel weiterentwickeln können, wie ich jetzt dort die Möglichkeit habe.
Also würdest du jetzt schon sagen, dass du in den letzten Wochen, Monaten wirklich auch eine bessere Eishockeyspielerin schon geworden bist?
Also wenn ich das jetzt sage, dann baue ich mir natürlich sehr viel Druck selber auf, weil dann natürlich alle auf mich gucken werden und das beurteilen werden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Es ist halt natürlich auch immer die Frage, in welchem Umfeld man das macht. Natürlich spielen auf dem hohen Niveau Kleinigkeiten eine Rolle, die vielleicht hier noch keine Rolle spielen, weil jeder das individuell lösen kann. Drüben musst du viel im System spielen. weil einfach individuell hast du gar nicht mehr die Zeit und den Raum, das individuell lösen zu können. Also ich würde sagen, gerade was das Taktische angeht und das Stellungsspiel und meine Positionierung, habe ich extrem viel gelernt, aber natürlich auch einfach in die Schnelligkeit, Entscheidungen zu treffen, gehört mit dazu.
Was bedeutet dir das eigentlich generell, dass du jetzt in der Profiliga spielen kannst und wirklich Geld mit dem Sport verdienen kannst? Das wäre ja wahrscheinlich, als du damals angefangen hast, war das ja wahrscheinlich utopisch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es freut mich natürlich, dass ich mein, blöd gesagt, mein Hobby zum Beruf machen kann. Ich meine, letztendlich ist es auch nur ein Status und ich freue mich einfach, dass ich das jeden Tag machen kann, was ich gerne mache. Und ich hätte nie gedacht, dass das zutreffen wird, als ich jünger war. Deswegen freut es mich umso mehr, dass jetzt auch die jüngeren Mädels sehen, dass das definitiv einen Weg ist, den sie gehen können und mit dem sie auch Geld verdienen können. Ja.
Dann letzte Frage zur WM. Ist die langweilige Standardfrage. Was ist möglich, was ist das Ziel?
Ja, Ziel. Gute Frage. Nee, Spaß. Ich habe gestern gelesen, dass Jeff gesagt hat, eine Medaille.
Ja, da war ich dabei.
Also gehe ich mal davon aus. Nein, Spaß. Also ich würde definitiv sagen, dass nach vorne hin alles möglich ist. Wir wollen natürlich in der Gruppenphase jedes Spiel gewinnen. Fokussieren uns auf jedes einzelne Spiel, weil jedes einzelne Spiel wichtig ist. Dann werden wir schauen, auf wen wir treffen, was uns bis dahin gelingt. Und wie gesagt, ich glaube, die letzte WM hat gezeigt, dass wir von den anderen Nationen, von den anderen Top-Nationen nicht weit entfernt sind. Und wenn wir nochmal Spiele gegen die bekommen, dann werden wir auf jeden Fall alles geben, um weit nach vorn zu kommen.
Alles klar, super. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche viel Erfolg beim Turnier.
Dankeschön, Dankeschön.
Sehr interessantes Gespräch mit Laura Kluge. Und was natürlich vor allem hängen bleibt, ist ja ihre Aussage, dass es einfach dann doch nochmal ein großer Schritt nach vorne ist, nach Nordamerika zu gehen, sich auch täglich mit diesen guten Spielerinnen zu messen und auch zu wissen, okay, da muss ich läuferisch, muss ich von der Kraft her, auch vom Hockey-IQ, muss ich einfach noch zulegen, damit ich da mithalten kann. Und ich bin sehr gespannt, wie stark sich auch Laura Kluge jetzt in den letzten 2 Monaten nochmal verbessert hat im Vergleich zur Olympia-Qualifikation. Sie war ja schon vorher eine dominierende Spielerin in der deutschen Mannschaft, 2-mal Playoff-MVP geworden in den letzten 2 Jahren in der DFL. Und jetzt eben dieser Schritt nach Nordamerika.
Ja, ich habe mich das so ein bisschen überrascht, weil natürlich wird dort anders trainiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das für sie persönlich auch ein Riesenunterschied ist, weil sie ja eben diese Bundeswehrstelle hatte und eigentlich in den vergangenen Jahren schon als Eishockey-Profi unterwegs war. Aber natürlich, klar, wenn du da wahrscheinlich ein ganz anderes Umfeld hast mit noch mehr Athletiktrainern, mit noch besseren Fitnessmöglichkeiten und sowas, da merkst du dann, wenn du da hinkommst, schon, dass die anderen noch 1 oder 2 Schritte weiter sind, ne?
Lass uns doch mal kurz über diesen Kader noch fliegen. Ja. Über die beiden PIWHL-Spielerinnen haben wir gesprochen, mit Laura Kluge, Sandra Abstreiter. Also einfach nochmal diese spezielle Situation, dass sie in Montreal jetzt keine einzige Sekunde gespielt hat in dieser PIWHL-Saison. Das heißt, das letzte Spiel unter Wettbewerbsbedingungen war Olympia-Qualifikation gegen Ungarn. Also da hat sie natürlich die 3 Partien gemacht. Jetzt hat sie ein Testspiel gemacht gegen Japan und das ist ihre Vorbereitung. Man muss aber auch sagen, auch letztes Jahr hat sie vor der Weltmeisterschaft nicht viel gespielt und auch da hat sie dann kein großes Problem damit gehabt, war die beste Torhüterin des Turniers, hat überragend gehalten.
Ja, und Jeff McLeod hat ja genau auf diese Frage, die wir ihm gestellt haben, auch gesagt, dass er sich eigentlich keine Sorgen macht, dass Sandra Abstreiter jetzt irgendwie ja nicht mehr wüsste, wie man Eishockey spielt, mehr oder weniger. So hat er es jetzt nicht ausgedrückt, aber er hat genau das letzte Jahr verwiesen und ja, sie trainiert natürlich auch viel. Trotzdem würde ich schon sagen, es ist was anderes, ob du trainierst oder ob du spielst oder ob du ein Testspiel machst oder ob du ein Pflichtspiel machst, gerade bei der Weltmeisterschaft. Aber Sandra Abstreiter ist es natürlich auch gewohnt, lange zu warten und dann trotzdem auf dem Punkt da zu sein.
Absolut. Die anderen Spielerinnen, wir werden jetzt nicht auf alle einzeln eingehen, aber das Ding ist einfach, dass diese Mannschaft extrem eingespielt ist. Also die Olympia-Qualifikation so mit diesem Aufgebot fast genauso bestritten hat, die letzte Weltmeisterschaft so bestritten hat. Es sind die Sturmreihen haben sich gefunden, die wissen, wie die Mitspielerinnen auch ticken, das ist eingespielt. Natürlich ist die Paradereihe die Kluge, Nix, Hadraschek-Reihe, die in Anführungsstrichen erste Reihe, aber du hast mit den beiden Weltgeschwestern, die 2 Tore geschossen haben im entscheidenden Spiel zur Olympia-Quali gegen Ungarn im Februar, mit Svenja Vogt, also eine reine College-Reihe. Du hast die Feldmeier, Schiefer und Heiderei, die eingespielt ist. Du hast dann Anne Bartsch als Centerin der vierten Reihe. Mal schauen, wie die dann genau aussehen wird. Gut möglich, dass da zwei junge Spielerinnen jetzt an ihrer Seite sind. Also ganz junge, weil Nina Christoph verletzt ausfällt. Aber Anne Bartsch dann auch eine, die bei der Olympia-Qualifikation dann teilweise auch noch im dritten Drittel noch mit reinrotiert ist in die anderen Reihen. Also diese vier Reihen kannst du jederzeit bringen. Das ist ein Vorteil, denke ich, gegenüber anderen Mannschaften. Also Deutschland ist tief besetzt und es wird viel über den Sturm gesprochen, aber die Verteidigung ist auch wirklich gewachsen, richtig gut. Mhm. Auch da ist es so, die Paare kennen sich, eine Mischung aus, ja vor allem Memmingen aus der DFL, aber Memminger Spielerin und dann eben noch dieser eine Aspekt, ne, dieses eine Quäntchen noch mit dazu mit Nina Jobst-Smith, also eine aus Nordamerika, die auch eine starke Olympia-Qualifikation gespielt hat, die vom Skating her richtig gut ist, die also jetzt mich in Bremerhaven als wirklich komplette Verteidigerin überzeugt hat. Ich bin sehr großer Fan von der Spielweise von Ronja Haag, die keine 1,70 groß ist, aber trotzdem hart spielt, eine gute Übersicht hat, auch Offensivakzente setzt. Also ich würde sagen, alles in allem ein sehr tief besetzter Kader bei Deutschland, auf dem Niveau, auf dem sie halt so sind, so zwischen 5 und 8, sage ich jetzt mal.
Ja, absolut. Also für deutsche Verhältnisse ist er wirklich tief und wie gesagt, du hast halt mehrere Spieler im Ausland, die da was reinbringen. Du hast halt natürlich viele, die in Memmingen zusammen spielen und halt, ja, ich glaube, Nina Jobst-Smith wird ja nicht umsonst von The Hockey News in diese Liste aufgenommen von den Spielerinnen, die für die nächste Saison oder dieses Jahr, aber nächste Saison gedraftet werden können. Und sie gilt da auch so als Kandidatin auf den Plätzen so zwischen 20 und 30. Das heißt, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sie gezogen wird und dass sie dann auch einen Job kriegt. Da ist aber die Frage, wird diese Liga noch größer? Aber es könnte gut sein, dass nächste Saison vielleicht eine dritte Deutsche dann in der PWHL spielt.
Ich gebe euch noch einen Player to watch mit. Also jetzt vielleicht, wenn ich so ganz im Fokus bis jetzt, aber Svenja Vogt in der Reihe mit den beiden Welke-Schwestern ist eine, die vor dem Tor gut arbeitet, die eben da die beiden Welkes, die technisch sehr, sehr gut sind und läuferisch sehr, sehr gut sind, super ergänzt. Und die hat auch zwei Tore geschossen jetzt im Testspiel gegen Japan. Deutschland hat ja die Schweiz geschlagen nach Verlängerung, wobei man sagen muss, bei der Schweiz war Alina Müller, die beste Spielerin, da nicht mit dabei. Bei Deutschland haben auch einige gefehlt, unter anderem die Welkes und Sandra Abstreit, die noch nicht gespielt hat. Und Deutschland hat Japan geschlagen mit 3:2 nach Penaltyschießen, da eben zwei Tore von Vogt in der regulären Spielzeit und die beiden Penaltytreffer von den Welke-Schwestern. Also auch da diese Reihe, die ja so nominell irgendwie zweite, dritte ist, ne, sehr auffällig. Ich würde sagen, mittlerweile ist es wahrscheinlich vom Scoring her die zweite Reihe bei Deutschland, aber wenn du dann noch eine dritte Reihe dahinter hast mit Feldmeier, Schiefer und Haider, dann merkst du schon, okay, da, wie gesagt, ist Tiefe da.
Absolut. Und die Tiefe brauchst du auch gleich im ersten Spiel. Dann gucken wir nämlich jetzt mal auf die Gegner der deutschen Mannschaft. Es sind natürlich vier in der Gruppe. Wir können sie schnell durchgehen. Japan, Schweden, Ungarn und Norwegen. Gucken wir zuerst mal auf die Schwedin, weil gegen die geht's ja am morgigen Mittwoch. Weltranglistenplatz 8. Die Schwedin haben schon mal Medaillen geholt. Zweimal eine Bronzemedaille. Letztes Jahr waren sie allerdings nur auf Platz 7 und sie haben aktuell 4 PWHL-Spielerinnen. 4 dazu noch im College und der Rest spielt in der schwedischen Liga. Und da muss man natürlich immer sagen, die schwedische Liga ist die beste in Europa. Da wird Geld bezahlt, da sind die großen Clubs mit dabei. Und wenn man so einem Text aus der Hockey News von vor so ein paar Wochen mal glauben darf, ist die schwedische Liga eigentlich mittlerweile so die ganze Ausbildungskaderschmiede quasi für komplett Europa. Weil die meisten Spielerinnen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben und richtig Lust haben, ihre Eishockey-Karriere professionell fortzuführen und vielleicht nach Amerika zu kommen, meistens über die schwedische Liga gehen.
Ja. Da muss man dazu sagen, dass das die Entwicklung der schwedischen Spielerinnen so ein bisschen gehemmt hat, auch in den letzten 20 Jahren. Also diese Medaillen, die du angesprochen hast, die waren so ja Anfang der 2000er, beziehungsweise zwischen 2002 und 2007. Da hat Schweden auch zweimal eine Olympiamedaille geholt, einmal Silber sogar 2006. Ne? Das war das einzige Mal, dass nicht Kanada und USA im Olympiafinale gegeneinander gespielt haben. Aber sie waren zwischenzeitlich mal in die Division 1A abgestiegen, also in die Zweitklassigkeit. 2019 war das. Haben da zwar nie gespielt, weil 2021 ja die Turniere ausgefallen sind wegen Corona, aber die waren mal zweitklassig, sind eigentlich nur jetzt dabei, weil sie nachgerückt sind, wieder für Russland 2022. Also, wenn das so weitergelaufen wäre, hätten sie den sportlichen Aufstieg, denke ich, auch mal geschafft. Aber aktuell sind sie Nachrücker für Russland. Jetzt muss man sagen, alle 25 Spielerinnen in der PWHL, ja, also drei derjenigen, die du angesprochen hast, sind auch mit dabei. Maja Nylund-Persson, wichtige Spielerin, fehlt. Aber 3 in der PWHL, 18 in der SDHL in Schweden und 4 am College. Heißt, alle 25 spielen Also in den drei besten Ligen, die es aktuell gibt, weil ich würde College dann wahrscheinlich hinter Schweden auf die drei setzen. Und dann hast du natürlich auch eine Torhüterin, die in der PWHL spielt, mit Emma Söderberg, die auch gespielt hat, zwar 6 Spiele nur, also auch nicht viel, aber die gespielt hat für Boston Fleet. Du hast eine Anna Shelbin, die in Montreal spielt. Lina Ljungblom ist vielleicht die Idee, auf die wir am 1.8. dann noch in der Offensive. Und auch junge Spielerinnen, die jetzt nachkommen, ne? Mit Hilda Svensson zum Beispiel, Ohio State University, in den letzten beiden Jahren schon WM-Topscorerin, die ist jetzt erst 18, also man merkt, da kommt auch eine neue Generation an Spielerinnen jetzt heran, die dann entweder in Schweden spielen werden oder eben ans College gehen und den Weg dann eben über Nordamerika gehen.
Ja, ich will noch 2 Sätze zu Frau Ljungblom sagen, die war ja vergangenes Jahr Topscorerin und Spielerin des Jahres in Schweden und es war eigentlich klar, so, die wird jetzt rübergehen nach Amerika, weil es gab ja viele, die dann im ersten Jahr noch den Schritt gescheut haben. Erstens vielleicht, weil sie nicht wussten, ob sie da einen Job kriegen, andererseits, weil sie halt noch laufende Verträge in der schwedischen Liga hatten, wo man ja wie gesagt auch davon leben kann. Und sie war halt dann Topscorerin, Spieler des Jahres in Schweden, ist dann aber jetzt rübergegangen in die PWHL, spielt in Montreal. Der Start war ein bisschen durchwachsen, finde ich. Sie hat jetzt nur 6 Punkte gemacht in den ersten 26 Spielen, aber bei Weltmeisterschaften hat sie schon mal richtig aufgedreht. Also 2023 hat sie 7 Tore im Turnier geschossen. Also das ist schon die prominenteste Spielerin, die bei Schweden rumrennt und wahrscheinlich auch die, auf die deutsche Mannschaft morgen früh am meisten achten muss.
Ja. Shelbin übrigens gewechselt jetzt mittlerweile von Montreal zu Toronto. Sarah Halmerson würde ich noch nennen und eben ja von den jungen Spielerinnen Hilda Svensson, Mira Hallin, Ebba Hedqvist sind alle eben erst 18. Hallin und Hedqvist spielen bei Modo Hockey. Also auch da sind wir wieder, ja, das ist halt bei den Männern natürlich auch ein wichtiger Verein, wo Spiele rauskommen, bei den Frauen ganz genauso.
Ja, weiter geht's mit Japan, nämlich von der Weltrangliste her eigentlich das beste Team in der Gruppe B, nämlich auf Platz 7, hat allerdings noch nie eine Medaille geholt. Vergangenes Jahr war es auf Platz 8.
Ja, und wir wissen ja, wir bedienen keine Klischees bei Bissl Hockey, ne? Also wir gehen jetzt nicht in eine Weltmeisterschaft rein und sagen, Japan ist läuferisch stark und diszipliniert wie immer. Doch, wir müssen es eigentlich sagen. Also das ist so, das ist halt einfach so, die spielen so, ja, also es ist ein unangenehmer Gegner. Also wir haben jetzt auch im Testspiel schon gesehen, ja, die schlägst du erst nach dem Shootout, also auch gegen Japan kannst du verlieren, vor allem wenn die in Führung gehen, die sind dann eben in der Defensive strukturiert, wobei sie jetzt von den Einzelspielerinnen jetzt nicht so die großen Namen haben. Man muss aber auch schon mal sagen, dass die auch schon mal in der A-Gruppe gespielt haben, ne? Also in der stärkeren, das war 2022 sind sie Fünfter geworden, sind dann für Russland allerdings, die natürlich ausgeschlossen wurden, waren sie da in der A-Gruppe, aber die waren eben schon mal in diesem Pool von Mannschaften, die fix fürs Viertelfinale qualifiziert waren. Letztes Jahr, 2024, Viertelfinale 0-10 gegen die USA, also da war das Turnier dann schnell vorbei, weil sie eben es nicht geschafft haben. Da waren sie ja dann Zweiter in der Gruppe am Ende, ne? Genau, und dann gegen die USA.
Genau. Allerdings muss man sagen, da entwickelt sich auch was in Japan. Also es gab ja dieses Jahr zum ersten Mal diese Asienspiele, da hat Japan gewonnen. Dann gab es ja auch jetzt die Olympia-Quali. Es gab ja nicht nur die eine Gruppe in Bremerhaven, es gab ja weltweit 3 Stück. Und Japan hat auch seine Gruppe gewonnen. Und da war vor allem Yume Kawajima die stärkste Spielerin, hat 5 Tore gemacht in dieser Olympia-Quali. Sie war halt auch bei den Asienspielen stark und die ist gerade mal 22 Jahre alt und spielt jetzt schon ihre 4. Weltmeisterschaft. Also die weiß auch, wie es geht. Und die ist natürlich auch, sorry wieder für die Klischees, aber die ist wahrscheinlich der Inbegriff der japanischen Mannschaft. Die ist nämlich nur 1,56 Meter groß und zumindest laut Elite Prospect wiegt sie nur 48 Kilo, also wirklich nicht gerade ein Kraftpaket, aber halt klein, halt schnell und wendig und bissig und ja, auf die wird auch zu achten sein.
Gut, dann schauen wir weiter. 2 Gegnerinnen gibt es ja noch für Deutschland in der Gruppe.
Ungarn, Weltranglistenplatz 10. Auch noch nie eine Medaille geholt und vergangenes Jahr noch nicht mal AWM gespielt, hat nämlich in der BWM gespielt, ist auch 2. geworden und hat aber auch eine PWHL-Spielerin, hat ein paar auf dem College, hat mehrere in Schweden und halt natürlich sehr viele in Deutschland, weil Budapest das Top-Team jetzt in der deutschen Liga mitspielt.
Genau, und da hatten wir zum Beispiel Maddie Late, Topscorerin in der DFL in der vergangenen Saison, auch beste Torschützin gewesen, die spielt eben in Budapest, Franziska Kisch-Simon in der Verteidigung, eine Frischina Meyer, das sind so die Spielerinnen, die in der DFL rausstechen. Taylor Baker in der Verteidigung. Mittlerweile sind es noch Baker und Late, die also so eine Doppelflagge haben. Baker mittlerweile nicht mehr PWHL, sondern nach Brünnes gewechselt, aber auffällige Verteidigerin auf jeden Fall. Ja, und Garat Gasparic haben wir noch bei Brünnes zum Beispiel, also um ein paar rauszugreifen. Also man sieht eben diese DFL-Spielerinnen, 5 sind im aktuellen Kader, 4-mal College, 4-mal Schweden. Aber man muss sagen, Also sie haben mich positiv überrascht bei der Olympia-Qualifikation. Sie haben wirklich Absolut. Gegen Deutschland, also das war auf Augenhöhe. Deutschland hat dann im dritten Drittel, waren sie läuferisch ein bisschen besser, aber Ungarn hat bis zum Schluss eine absolut realistische Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen oder dann auch auszugleichen. Das war ja ganz kurz vor Schluss oder beziehungsweise kurz nach Schluss dann sogar noch der Treffer für die Ungarin, der nicht mehr gezählt hat. Aber das war ein schwieriges Spiel für Deutschland. Auch die Testspiele davor, Deutschland Cup, alles immer eng. Also das wird auch ein schwieriges Spiel für Deutschland.
Ja, letztes Team in der Gruppe, Norwegen, das ist rein nominell wahrscheinlich das schwächste Team, nämlich nur auf Weltranglistenplatz 14, wäre also rein vom Weltranglistenplatz her eigentlich überhaupt nicht beim Turnier dabei, aber muss sagen, die Norwegerinnen haben vergangenes Jahr die BWM sogar gewonnen, sogar vor den Ungarinnen und sind deswegen aufgestiegen. Was von denen zu erwarten ist, weiß ich nicht. WM-Medaille haben sie natürlich noch nie geholt.
Genau. Zuletzt 1997 in der Top-Division, waren jetzt 18 Jahre lang zweitklassig, davor sogar mal drittklassig. Und ja, sie haben Ungarn, Frankreich, Österreich hinter sich gelassen, die alle dann ja bei der Olympia-Qualifikation knapp gescheitert sind, ja, jetzt im Februar. Aber man muss auch sagen, sie haben alle Spiele mit einem Torabstand gewonnen, ja, und drei von den vier Spielen auch im Penaltyschießen. Sie haben auch die Niederlande zum Beispiel bei dieser BWM letztes Jahr nur nach Penaltyschießen geschlagen. Aber sie haben eben die Spiele gewonnen. Zwei Spielerinnen würde ich gerne rausgreifen. Enna Nyström im Tor, 95,8% Fangquote letztes Jahr bei der B-Weltmeisterschaft. Er spielt bei Brynäs, war vorher im College, also College-Ausbildung und jetzt eben in Schweden in der starken Liga. Und Andrea Dahlén, 32 mittlerweile, Frölunda, Meister geworden mit Schweden, Playoff-Topscorerin geworden und spielt jetzt schon seit 15 Jahren nicht mehr in Norwegen, sondern auch eben am College und in Schweden. Hat mal 47 Saisontore geschossen für Djurgårdens IF, ist bis heute ein Rekord in Schweden. Und was auch auffällig ist, bei der Olympia-Quali, jetzt beim letzten Turnier, das sie gespielt haben, die Norwegerinnen nur vier Spielerinnen, die älter als 25 waren. Also da ist auch wieder so eine Generation gerade im Aufbau.
Ja, und für eine neue Generation, die vor allem auch eher Richtung Schweden blickt, kennen wir bei den Männern ja auch, dass Norwegen da sehr, sehr eng mit Schweden verbunden ist und dann profitieren die natürlich auch davon der Ausbildung. Also ich könnte mir vorstellen, dass Norwegen in den nächsten Jahren schon mal ein paar Schritte machen wird. Dieses Jahr, muss man klar sagen, ist eher ein Abstiegskandidat. Ne? Ist wahrscheinlich aus der Gruppe B das Team, von dem man am wenigsten erwarten darf. Ne?
Ich würde auch sagen, dass da vier Mannschaften um drei Viertelfinalplätze kämpfen in der Gruppe B. Und Norwegen ist die klare 5 in der Gruppe. Also das wäre wirklich eine Riesenüberraschung, wenn die es schaffen, unter die ersten drei zu kommen.
Ab in die Gruppe A. Und da fangen wir mal unten an. Weltranglistenplatz 5 haben nämlich die Schweizerinnen inne. Die haben sogar schon mal eine WM-Medaille geholt, nämlich eine Bronzemedaille mal. Letztes Jahr waren sie auch Fünfter, wobei man sagen muss, bei der Schweiz ist es eigentlich immer so, Vorrunde ist eigentlich völlig egal. Man ist ja eben Viertelfinale und dann hat man in den letzten Jahren schon mal dann dieses eine Viertelfinalspiel gewonnen. Stand auf einmal im Halbfinale und war kurz vor der Medaille. Das hat natürlich nicht immer geklappt, sondern nur einmal. Aber trotzdem ist auch eine Entwicklung zu sehen. Wie gesagt, letztes Jahr Platz 5, PWHL-Spielerin eine, aber was für eine, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Dazu auch ein paar im College, dann auch in Kanada so unterwegs, eine in Schweden und der Rest spielt in der heimischen Liga, weil in der Schweiz ja mittlerweile auch richtig Geld investiert wird ins Frauen-Eishockey. Da sind auch die großen Namen aus dem Männerbereich mit dabei, die großen Clubs. Also Schweiz könnte sich auch ganz gut was entwickeln in den nächsten Jahren. Wobei man sagen muss, wenn jetzt das WM-Format geändert wird, ist das Schweizer Team wahrscheinlich das, was am meisten darunter zu leiden hat.
Genau, weil sie die Viertelfinalqualifikation nicht mehr komplett sicher haben. Und es ist ja auch so, wenn man sich das mal anschaut, so viele Medaillen haben sie dann auch nicht geholt. Ne? Also
eine.
Genau, ja, also eine WM-Medaille und Olympia-Bronze 2014 haben sie auch geholt.
Klar, ne? Mit Florent Schelling damals. Ne?
Genau, ja. Viermal Vierter aber eben. Also sie haben oft um Bronze gespielt, weil sie eben dann in diesem einen Moment im Viertelfinale da waren und das Viertelfinale gewonnen haben. Steht und fällt eigentlich alles, muss man sagen, vielleicht strafen sie uns auch Lügen bei diesem Turnier, aber mit der ersten Reihe um die von dir schon angesprochene Alina Müller und Lara Stalder, die einfach das Duo schlechthin sind. Bei den Schweizerinnen jetzt schon seit Jahren. Alina Müller, Boston Fleet, ist ja an Nummer 2 gedraftet worden im ersten PWHL-Draft und ja, wahrscheinlich die beste europäische Spielerin in dieser Liga. 7 Tore jetzt geschossen bis jetzt in dieser Saison und eben Lara Stalder als ihre kongeniale Partnerin, die lange in Schweden gespielt hat und jetzt eben nach Zug gegangen ist. Letztes Jahr noch in der zweiten Liga, also die, weil sie einen Zug da was aufgebaut haben und Lara Stalder gesagt hat, okay, da bin ich mit dabei, hat die eben sogar in der zweiten Schweizer Liga gespielt, da ja, ganz, ganz solide gepunktet, also auf Deutsch gesagt, alles zerschossen. Ja, und jetzt ist Zug halt eine Spitzenmannschaft in der ersten Liga und ich bin sehr gespannt, wie sich die Schweizer Liga entwickelt und ob dann auch eben auch ja, die Schweizerin auch im neben Stalder und Müller halt Tiefe im Kader haben, weil da gibt's schon so junge Spielerinnen wie zum Beispiel Laura Zimmermann, wie ein Sinja Lehmann zum Beispiel im Sturm, Noemi Rühner und so weiter und so fort. Also Spielerinnen, die, wenn sie jetzt eben da auch die Infrastruktur haben und die nötigen Teams in der Schweiz, sicherlich auch nochmal einen Schritt nach vorne machen können. Trotzdem, es steht und fällt da alles mit Müller und Stalder.
Absolut. Man wird auch immer merken, wenn die beiden das Eis betreten. Kommen wir zum nächsten Team, Tschechien. Und da läuft eigentlich genau andersrum. Ein Land, was keine richtige Liga hat. Das ist eher so hobbymäßig. Dafür hauen aber sehr viele tschechische Spielerinnen sehr früh ab, gehen vor allen Dingen nach Schweden oder nach Finnland oder jetzt nach Nordamerika und haben deswegen aus der tschechischen Mannschaft eigentlich eine der besten der Welt gemacht. Weltranglisten Platz 4 aktuell, 2 Medaillen geholt. Natürlich beides Bronzemedaillen, aber immerhin. Vergangenes Jahr auch im Halbfinale gewesen. Am Ende leider Vierter geworden aus ihrer Sicht. Spielerin 9, also hat sich echt was entwickelt bei den Tschechien. Da sind sehr viele rübergegangen nach Nordamerika. Dazu sind auch mal 4 im College, 9 spielen auch in Schweden, 2 auch in dieser aufstrebenden Schweizer Liga. Also da ist wirklich was los in Tschechien, muss man schon sagen. Also nicht in Tschechien direkt, aber zumindest gibt es da sehr viele gute Eishockeyspielerinnen, die über die Welt verstreut sind. Und wir gucken natürlich mal auf Theresia Vanilichova. Also die hat ja letztes Jahr Schlagzeilen gemacht, weil sie die allererste Spielerin war, die in so einem großen Trade in der PWHL gewechselt ist, nämlich von Montreal nach Ottawa, hat sich dann nicht so ganz leicht zurechtgefunden, war natürlich auch schwierig, so kurz vor Ende der Saison nochmal zu wechseln, gerade auch zu einem Verein, der dann die Playoffs verpasst, aber dieses Jahr ist sie aktuell der Grund dafür, warum Ottawa auf dem Playoff-Platz spielt, ist die zweitbeste Torjägerin der PWHL mit 15 Toren, ist wirklich dann die beste Spielerin Ottawa und die hat auch schon Erfahrung, also sie war auch früher lange schon mal am College, dann ist sie nach Schweden gegangen, sie ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ist 29, aber hat schon echt viel erlebt und das ist so ich der Star der tschechischen Mannschaft, da werden die Gegner schon sehr darauf aufpassen müssen.
10 beste Scorerin auch aktuell mit 20 Punkten in 27 Spielen in der PWHL und was halt auffällig ist bei den Tschechinnen, die Masse an PWHL-Spielerinnen, natürlich jetzt mit Abstand die meisten von den europäischen Teams, 9 an der Zahl und dann aber halt auch die Torhüterin, Klara Peslorova, du hast 3 Verteidigerinnen und dann eben die Stürmerinnen noch mit dazu, also auch in allen Mannschaftsteilen spielen die PWHL. Auffällig da, dass diese Spielerinnen alle so um die 30 sind. Ich habe mich da vor 2 Jahren beim Deutschlandcup mal mit der Teammanagerin länger unterhalten, dass jetzt da schon die Tschechinnen auch so eine kleine Lücke haben zwischen denen, die jetzt ans College gehen und jetzt kommen und stark sein werden in den nächsten Jahren und eben diesen absoluten Topspielerinnen, die in den nächsten vielleicht noch einen olympischen Zyklus mitmachen und dann halt aufhören werden. Also kann gut sein, dass da Tschechien vielleicht noch einen kurzen Drop erlebt. Ich finde es ganz interessant, wie sie es gegliedert haben strukturiert haben in Tschechien. Die Teammanagerin hat mir ja gesagt, dass die tschechische Liga wirklich eher so eine Hobbyliga ist. Ne? Also das ist ja,
absolut. Die Spieler unter
genau, ja. Aber es gibt verschiedene Trainingscenter in Tschechien, die aufgebaut worden sind oder die noch aufgebaut werden für junge Spielerinnen. In Prag und Liberec gibt es da schon solche Olympic Future Camps, wo einmal die Woche sich die Spielerinnen treffen, da zusammenkommen und diese Olympischen Spiele 2022, als Tschechien ja auch gut unterwegs war und am Ende nachdem er die erste Medaille überhaupt geholt hat bei einer Weltmeisterschaft, Bronze eben 2022, bei den Olympischen Spielen da eben auch gut unterwegs war, die Mannschaften, die hat dieses Turnier so einen Boom ausgelöst und jetzt, ja, muss man einfach sagen, Tschechien ist halt auch ein Eishockeyland und dieses Turnier findet absolut jetzt in Tschechien statt, also bin ich schon sehr gespannt auf die Mannschaft,
Heimvorteil. Heimvorteil darf man auch nicht unterschätzen, weil die Hallen werden voll sein, es gibt ja schon Leute, die sagen, dass das die WM sein könnte mit den meisten Zuschauern ever, dass da wirklich ein Rekord rausgeholt wird, übrigens Rekorde, gibt doch einen Text bei der Hockey News, es könnten ganz, ganz viele Rekorde fallen, unter anderem Laura Kluge könnte Topscorerin, ewige deutsche Topscorerin bei der WM werden, aber es gibt noch ganz viele andere Rekorde, aber nochmal auf die Tschechien zurückzukommen, ich glaube, dieser Heimvorteil ist echt nicht zu unterschätzen und der Boom, der dadurch ausgelöst werden kann, bin ich mal gespannt und gerade Frau Vanilichova, die ja auch als besonders harte Spielerin gilt, die ja auch schon zweimal irgendwie Strafen bekommen hat in der PWHL und die wirklich tough spielt und deswegen auch so ein Fanliebling in Ottawa ist, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob die vielleicht nicht ein Stück drüber ist und nicht, dass die im ersten Spiel direkt irgendein Matchup gibt und dann 2 Spiele draußen sitzt. Ne? Also wollen wir es nicht übertreiben, aber die Frau weiß, wie man Körper spielt.
Finnland ist so der große Gegner von Tschechien im Kampf um Bronze. Also Finnland und Tschechien sind 3-4. Tschechien war da zwischenzeitlich mal vorbei sogar, eben mit den WM-Bronzemedaillen 22-23. Finnland hat zurückgeschlagen, aber, und jetzt kommt das große Aber, Jenni Hirikoski wird nicht mit dabei sein. Ich habe es nicht herausgefunden, woran es liegt. Das heißt dann auch von finnischer Seite, ja, wir kommentieren eben den Gesundheitszustand von Spielerinnen nicht während des Turniers. Hätte ich jetzt zurückschauen können, das Turnier läuft doch gar nicht, was wollt ihr, aber ihr versteht verstehen, was er meint. Also ich habe was von der Infektion gelesen. Das war allerdings ein schwedisches Medium. Also Hiilikoski, die große finnische Verteidigerin, jetzt nicht von der Körpergröße, aber von der Spielweise her, über 400 Länderspiele, 16 Weltmeisterschaften gemacht, WM-Rekordspielerin mit 96 WM-Spielen. Also sie hätte eigentlich bei diesem Turnier die 100 WM-Spiele voll gemacht. Die ist nicht mit dabei. Mehrmals beste Verteidigerin, sogar einmal MVP, auch bei den Olympischen Spielen öfter beste Verteidigerin. Also, sag ich jetzt mal, die Spielerin der letzten Jahre, zumindest in der Verteidigung, die fehlt den Finninnen.
Ja, und Schweden und Finnland hat ja wirklich auch, war ja eigentlich jahrelang auf Platz 3 gebucht. Ne? Also die Finninnen haben schon 14 Bronzemedaillen geholt und halt diese eine Silbermedaille, wir sprachen drüber, wo sie eventuell vielleicht sogar Gold hätten holen können. Weltranglisten Platz 3, auch letztes Jahr Bronze geholt und sie haben auch wieder 3 PWHL-Spielerinnen. Sie haben 7 am College, also da ist schon sehr viel Nordamerika in dieser Mannschaft drin. Dann natürlich 10 in Schweden, auch eine in der Schweiz, der Rest spielt zu Hause. Und wo du gerade ältere und erfahrenere Spielerinnen ansprichst, Susanna Tapani ist natürlich die, auf die wir jetzt mal genauer gucken. Nämlich ist auch schon ihre 11. Saison, ist 32 Jahre alt und sie war immer dabei bei diesen Erfolgen in den vergangenen Jahren, ist gut herumgekommen, hat schon natürlich in der Heimat gespielt, war schon am College in den USA, hat in Russland gespielt, hat in Schweden gespielt, jetzt ist sie halt in Boston in der PWHL und spielt auch eine starke Saison, ist mit 11 Toren ganz oben dabei in der Torschützenliste.
Ja, und also bei Finnland ist es ja auch so, da würden mehr in der PWHL spielen, wenn nicht so diese schwedische Liga, die halt nahegelegen ist, nicht so reizvoll wäre. Ne? Also die schwedische Liga ist ja unter dem Strich oder war jahrelang eine finnische Liga, weil die Finninnen da vor allem dominiert haben. Also die Topspielerinnen waren immer
so ein Jahr, wo irgendwie die Top 5 in der Topscorer-Liste alle Finninnen waren oder sowas.
Ja, und Petra Nieminen zum Beispiel, die wir jetzt auch noch ansprechen sollten, die schon Olympia 2018 gespielt hat, da war sie 18 Jahre alt, die jetzt in den letzten 3 Jahren jeweils Top-Torschützin war in Schweden und jetzt auch Topscorerin zum ersten Mal geworden ist in Schweden. Also das ist natürlich auch eine, auf die wir auf jeden Fall schauen werden.
Ja, dann schauen wir jetzt mal auf die beiden Top-Teams. Fangen wir an mit den USA, Weltranglistenplatz 2, 10 Goldmedaillen, 13 Silbermedaillen. Also immer, wenn eine Eishockey-Weltmeisterschaft gespielt wird, ist am Ende das Team USA auch im Finale. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch so sein. Das Team besteht zum Großteil aus PWHL-Spielerinnen, aber natürlich auch noch aus ein paar College-Spielerinnen. Und da gibt es so eine Fülle von großen Namen, von Stars, muss man sagen. Und ich überlasse jetzt Herrn Fetzer, sich einen davon auszusuchen.
Also ich nehme die offensichtlichste, ne? Also die halt einfach, oder die beiden, würde ich sagen, ne? Also Hillary Knight und Kendall Coyne Schofield sind einfach die beiden Spielerinnen, die letzten Jahre da entscheidend waren, sowohl auf dem Eis als auch immer die Wortführerin zusammen mit Marie-Philippe Poulin, über die wir gleich sprechen, wenn es darum ging, eben das Eishockey der Frauen weiterzuentwickeln und dann natürlich auch zwei, die erfolgreich waren, bei Weltmeisterschaften gut gescored haben und jetzt auch in der PWHL gut unterwegs sind. Also Hillary Knight ist jetzt Topscorerin aktuell in dieser PWHL-Saison und sie ist auch Rekordscorerin bei Weltmeisterschaften mit den meisten Punkten und sie ist Rekordtorschützin. Sie hatte vor 2 Jahren in dem Finale ihr brutales Spiel. Hat sie nicht da einen Hattrick gemacht sogar? Genau.
Wieso,
beim Sieg, genau. Also da hat sie eben einerseits eben den Rekord gebrochen an Toren und mit einem Hattrick dann die USA eben im zum Sieg geschossen in einem absolut verrückten Finale damals 2023 gegen Kanada natürlich wieder einmal. Also das und so die zwei großen Namen. Aber was ich interessant finde bei den USA ist dann eben halt auch, du hast die PWHL-Spielerinnen, die hast du alle schon mal gehört, irgendwie schon mal gesehen. Und dann kommen halt da noch so ein paar 20- bis 23-Jährige, die halt sich anbieten, beim nächsten Draft die Nummer 1 zu sein. Und also Taylor Heisey war natürlich jetzt die letzten Jahre eine, die spielt jetzt schon PWHL, aber das ist so eine, die eben diese junge Generation verkörpert.
Klar, weil früher war ja quasi das College, also klar, es gab auch mal die NWHL, die dann irgendwann PHF hieß, weil wir sind sehr viel Abkürzung unterwegs heute, ich hoffe, ihr könnt es noch folgen, aber es gab ja also schon mal Profiligen, auch in Kanada gab es eine, aber viele sind ja einfach im College geblieben, weil sie da einfach die bessere Ausbildung genossen haben, weil sie da natürlich parallel auch studieren konnten, deshalb kann man also nicht sagen, nur weil jemand noch nicht in der PWHL spielt, ist sie noch nicht gut genug, sondern es gibt Spielerinnen, die würden da locker schon ihren Platz kriegen, aber die müssten jetzt erstmal noch ihr Studium beenden, weil diese neue Liga ja auch relativ spontan, schnell, überraschend dann kam. Also da gibt es eine Sicherheitsspielerin, die längst da wären, aber denken, na gut, jetzt habe ich irgendwie 3 Jahre studiert, das vierte mache ich jetzt auch noch fertig, um mein Studium zumindest abzuschließen. Die kommen dann erst in den nächsten Jahren in die Liga. Deshalb gibt es da wirklich noch sehr, sehr, sehr gute Spieler, Spielerinnen, die gerade im College unterwegs sind. Und das bringt uns auch weiter.
Ganz kurz noch eine Player to watch noch, KK Harvey in der Verteidigung. Vor 2 Jahren war die sogar Topscorerin des kompletten Turniers, 2023, 14 Punkte in 7 Spielen, sehr mobile Offensivverteidigerin. Caroline KK Harvey.
KK, okay. Ich hole das im Kopf. Also, wir gehen nach Kanada. Nämlich dort gibt es so eine Spielerin, die nämlich genau auf die genau das zugetroffen ist, die nämlich eigentlich vergangenes Jahr in der ersten PWHL-Saison dort schon eine Riesenrolle hätte einnehmen können. Aber da war sie noch im College. Wir reden nämlich über Sarah Fillier und die ist aber jetzt in der PWHL und geht dann recht total ab. Also ist 2. der Scorerliste. Ist auch im Nationalteam sogar schon länger unterwegs gewesen, hat schon Olympia-Gold geholt, hat 3-mal WM-Gold geholt, mehrfach im All-Star-Team gestanden. 2023 war sie sogar MVP der Weltmeisterschaft, beste Stürmerin, beste Spielerin, obwohl sie damals halt noch am College spielte. Ne? Und ja, jetzt ist sie halt, wie gesagt, in den Profibereich gewechselt und sie wird auch diesem Team wieder ihren Stempel aufdrücken. Sie ist einer der Stars und das ist natürlich nicht einfach bei einer Mannschaft, die im Weltranglistenplatz einsteht, die 13 Mal schon Weltmeister geworden ist, die auch vergangenes Jahr Weltmeister geworden ist und die dieses Jahr wirklich eigentlich nur aus PWHL und College-Spielerin besteht. Deshalb würde ich sagen, Kanada, USA natürlich wieder die beiden absoluten Top-Favoritinnen. Aber das liegt bei Kanada auch an Sarah Fillier.
Und natürlich an Marie-Philippe Poulin. Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft hat die Center gespielt in der Reihe mit Fillier. 3-mal Olympiagold geholt, Marie-Philippe Poulin. Jeweils den Game-Winner geschossen, also 2010, 2014 und 2022 bei den Olympischen Spielen. Den Game-Winner oder das Golden Goal dann zur Goldmedaille geschossen. Seit 2015 in allen Turnieren die Kapitänin von Kanada. Die einzige mit Toren in 4 Olympia-Finals. Und da muss man auch sagen, einziger Eishockeyspielerin, ja, also auch keinem Eishockeyspieler ist das natürlich gelungen, in 4 Olympia-Finals zu treffen. 7 Tore insgesamt, 3-mal das Game-Winning-Goal, wie schon angesprochen. Captain Clutch, Marie-Philippe Poulin von den Montreal Victoires.
Wahrscheinlich die beste Spielerin der Welt immer noch, muss man so sagen. Und die halt im Finale immer da ist. Also wenn Kanada im Finale steht, gibt es ja immer den Gag, dann steht eigentlich ein 1-0, weil das Tor von Marie-Philippe Poulin muss man halt immer wieder einplanen. Und das hat sie ja nicht nur bei Olympischen Spielen geschafft. Also klar, da schafft sie es dann auch häufig. Aber sie schafft es ja auch ständig bei Weltmeisterschaften. Ne? Und unter anderem auch im vergangenen Jahr. Ne? Da haben die USA ja auch erst in der Verlängerung 6-5 gewonnen. Und da hat Poulin den dann auch wieder ein Tor gemacht.
Poulin hatte 2 Tore gemacht, aber den Siegtreffer hat Serdashny geschossen. Genau. Poulin hat vorher 2-mal getroffen. Also Riesenspiel von ihr. Da war es ihr dann mal nicht vergönnt, den Siegtreffer für Kanada zu schießen, sondern eine andere. Aber das wird ja vielleicht dann auch völlig egal gewesen sein. Ne?
Und dann gibt es noch so eine Laura Stacey, mit der sie auch in Montreal zusammen spielt, der sie auch unter anderem verheiratet ist, ne? Darf man euch vergessen. Ne? Also Laura Stacey ist auch noch, wir könnten jetzt wahrscheinlich 15 Namen aufzählen von den Kanadierinnen. Da sind so viele starke Spieler. Wenn ihr ein bisschen die PWHL verfolgt, dann werdet ihr ja wahrscheinlich bei diesem Turnier denken, ach, die spielt auch da und die, mein Gott, ist das eine Mannschaft. Also es ist wirklich USA in Kanada ist ja so ein bisschen was wie das All-Star-Game, muss man schon fast sagen. Und das wird auch dieses Jahr relativ wahrscheinlich wieder das Finale sein. Aber das heißt nicht, dass man das Turnier nicht gucken sollte, weil das Turnier ist trotzdem spannend und auch am Weg dahin ist so ein Turnier immer spannend.
Absolut. Alle deutschen Spiele und das Finale live und kostenlos bei Magenta Sport. Los geht's für Deutschland am Mittwoch um 11 Uhr mit dem Auftaktspiel gegen Schweden. Wir haben uns da bei Magenta Sport noch mal ein bisschen mehr überlegt in diesem Jahr. Also die Übertragung wird noch ein bisschen ausführlicher sein.
Soll man einen vernünftigen Moderator oder muss halt wieder dieser Typ machen, der letztes Jahr schon genervt hat?
Kommentator heißt das, das ist mein Job. Ja, genau. Moderation übernimmt dann jemand anderes. Mittwoch geht's los und wir sprechen natürlich in den 10 Minuten Eishockey hier über die Weltmeisterschaft. Abonniert also diese 10 Minuten Eishockey in der Fankurve steady.de/bisselhockey. Und was natürlich auch noch läuft, ne, wir begleiten jetzt die Weltmeisterschaft der Frauen und wir begleiten dann die Weltmeisterschaft der Männer. Ja, da läuft ja auch noch unser Crowdfunding startnext.com/WM-2025. Jetzt aber erstmal Konzentration auf die Weltmeisterschaft der Frauen. Vielen Dank an Bernd Spiekeraath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Viel Spaß mit der Weltmeisterschaft.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.